ein Ehefrau, Mutter und Christenmörder und ein großes Feuer, damit er danach endlich richtig leben kann. Nero und der Brand von Rom. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle.
Zeitlich ist er am weitesten entfernt. Aber er hat mehr Menschen auf dem Gewissen als alle anderen Hauptdarsteller unseres Podcasts zusammen.
Lodernde Flammen über der ganzen Stadt bis hin zum Horizont. Hoher, ja himmelhoher Rauch, all diese Schreie der hilflosen Menschen und rundherum eine einzige Feuerhölle. Und über all diesem Chaos, da steht da oben auf dem Palatinhügel in seinem Palast Kaiser Nero. Ja, und der singt auf seiner Leier Lieder über das brennende Troja. Nicht wahr? Viele von uns haben genau dieses Bild aus dem berühmten Hollywood-Monumentalfilm Quo Vadis mit dem so großartigen Sir Peter Ustinov als größenwahnsinniger Kaiser Nero vor Augen. Apropos Kaiser. Ja, auch römischer Kaiser mit 4 Buchstaben. Ja, auch mit diesem Eintrag in fast jedem Kreuzworträtsel, da hat es Nero tatsächlich bis heute in unsere Wohnzimmer wie auch in unser Bewusstsein geschafft. Aber wer ist denn nun eigentlich der schlimmste, der brutalste Kaiser von Rom gewesen? Nun, Psychopathen und Größenwahnsinnige, ja, die gab es in der 500-jährigen Geschichte des Römischen Reiches sicher immer mehrere. Man denke nur zum Beispiel an Neros Vorgänger Caligula, der sein Lieblingspferd zum Konsul ernannt hatte. An den jüngsten aller Kaiser, diesen vollkommen verrückten Priesterknaben Elagabal. Oder auch an den aus dem Film Gladiator bekannten Commodus, der dann als das Scheusal in die Geschichte eingegangen ist. Aber egal, welcher Bösewicht da auf dem Thron auch immer saß, keiner von ihnen konnte es mit Nero aufnehmen, der nicht nur seinen Bruder und auch seinen beliebten Lehrer Seneca töten ließ, ja, und dazu auch noch seine schwangere Ehefrau mit einem Fußtritt umbrachte. Nein, er war eben auch der einzige Kaiser in der Geschichte Roms, der sogar seine eigene Mutter getötet hatte. Und zudem ist Nero ja auch der erste große Christenverfolger gewesen. Ja, und da gab es ja auch dann noch diese Sache mit dem Brand von Rom. Mit dem großen Feuer von London im Jahr 1666, da waren im größten Brand des Mittelalters 2000 Menschen umgekommen. Und in unserer Zeit, da waren beim Attentat auf das World Trade Center und auch durch den Einsturz der beiden Türme dann mehr als 3500 Menschen gestorben. Aber hier beim Brand von Rom im Jahr 64 nach Christus, der bis heute größten belegten Brandkatastrophe der Geschichte, sind unglaubliche 20.000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100.000 waren obdachlos geworden. Selbst heute noch unfassbare Zahlen, nicht wahr? Und von den 14 Stadtteilen Roms, da haben nur 3 den Brand unbeschadet überstanden. Von den anderen 11 aber, da sind nur rauchende und verkohlte Trümmer übrig geblieben. Ja, es stimmt schon, zum Beginn des Brandes, da war Kaiser Nero tatsächlich nicht in Rom gewesen. Er hatte sich rund 50 Kilometer entfernt davon aufgehalten. Aber das Feuer hielt ja auch fast eine Woche an und so war Nero in dieser Zeit längst wieder zurück. Wir müssen uns hier auf die Geschichtsschreiber verlassen. Zum Glück gab es hier nicht nur einen, auf dem wir dann auf Gedeih und Verderb angewiesen wären. Nein, es gab damals sogar deren 4. Und das waren dann auch die bekanntesten damaligen Historiker und Schriftsteller. Nämlich Sueton, Juvenal, Cassius Dio und auch der berühmte Tacitus. Und alle 4, und ganz wichtig, vor allen Dingen unabhängig voneinander, sind sich darüber einig, dass Nero der Auftraggeber des Brandes gewesen ist. Und dann haben tatsächlich alle vier und wieder unabhängig voneinander auch diesen singenden Kaiser da hoch über der Stadt bestätigt. In seinem Palast da oben auf dem Palatinhügel, da hatte Nero ein Modell seiner Traumstadt aufgebaut. Ganz nach dem Vorbild seiner Lieblingsstadt Alexandria, mit gemauerten Häusern, mit sehr, sehr breiten Straßen und riesigen Plätzen. Und diese seine Traumstadt, die hatte er, ja, wie könnte es bei Nero auch anders sein, als seine Stadt, Neropolis, genannt. Aber da halt nun mal Rom in keinem erdbebengefährdeten Gebiet lag, ja, da würde sein Traum wohl niemals Wirklichkeit werden. Es sei denn, es gäbe dort einen Brand, ein Feuer, ein sehr großes Feuer sogar. Und im Juli des Jahres 64, ja, da war es sehr, sehr heiß in Rom. Und bei den vielen Holzbauten und diesen vielen Hochhäusern, diesen Insulae mit 5, 6 Stockwerken und auch mit den zum Kochen benutzten Feuern, ja, da genügte schon ein Funke, um solch einen Brand auszulösen. Der Circus Maximus, der gilt bis heute als die größte Sportarena aller Zeiten. 3-mal so groß wie das Londoner Wembley Stadion oder auch das Berliner Olympiastadion. Und mit einem Fassungsvermögen von unglaublichen 250.000 Zuschauern, das sind mehr als doppelt so viele wie selbst im größten Stadion unserer Zeit, dem Maracana in Rio de Janeiro. Und unter dem Circus Maximus, da befand sich eine Ladenzeile von 1 Kilometer Länge, eine Ladenzeile mit Geschäften, mit Tavernen und auch sehr vielen Wettbüros, aber eben auch mit vielen Tuchgeschäften oder Webereien. Und genau hier am Ende dieser Ladenzeile ist von allen Historikern und wieder unabhängig voneinander bestätigt, der Brand dann auch ausgebrochen. Und diese berichten dann auch von Mitgliedern der Palastwache, dieser Prätorianergarde von Nero, die da unmittelbar vor dem Brandausbruch genau dort gesehen worden sind. Klar, denn bei einer Brandstiftung waren genau hier die größtmögliche Wirkung und Ausdehnung gewährleistet. Wer auch immer sich während dieses Höllenfeuers in einem der betroffenen Stadtteile befand, ja, der hatte eigentlich keine Überlebenschance. Er war ein Opfer der Flammen geworden oder im Rauch erstickt. Er war von all den in Panik Fliehenden zu Tode getrampelt oder aber auch von Trümmern erschlagen worden. Mehrmals waren Prätorianer gesehen worden, die Fackeln in noch nicht vom Brand betroffene Gebiete geworfen hatten. Die 4 Geschichtsschreiber, die berichten dann auch von nur ganz, ganz wenigen bekannten Römern, die diesem Flammeninferno entkommen konnten. Das Feuer, das breitete sich danach auch immer weiter aus und lief dann auch in die höheren Stadtteile hinauf. Und genau hier, da wollte ein römischer Senator in seiner Sänfte gerade zu einem Essen mit dem Kaiser aufbrechen, als sich das Feuer in rasender Geschwindigkeit näherte. Sein Leibwächter, ein ehemaliger Gladiator, der zog darauf den Senator aus der Sänfte auf einen Wagen mit 2 Pferden und raste mit ihm zum Fluss hinunter. Und als sie es dann durch brennende und eingestürzte oder einstürzende Gebäude bis auf ein Schiff auf dem Fluss geschafft hatten, ja, da hatte auch dessen Takelage bereits Feuer gefangen. Und als dann die Toga und auch das Haupthaar des Senators schon zu brennen begannen, da schleuderte der Ex-Gladiator seinen Herrn über die Reling in den Tiber und dann zog er ihn dann als sehr, sehr guter Schwimmer hinüber auf das andere vom Feuer nicht betroffene Ufer. Im wirklich allerletzten Moment hatten sie es gerade noch geschafft. Und die 4 Geschichtsschreiber Sueton, Juvenal, Cassius Dio und Tacitus, die berichteten auch von einem bekannten Wagenlenker, der nach dem Training im ersten Morgenlicht mit seinen 4 Pferden in der Arena dann da oben auf der obersten Etage des Circus Maximus eingeschlafen war. Er wurde dann vom Prasseln des Feuers geweckt. und durch die Flammen gab es keinen Weg mehr zurück über das Treppenhaus. Und so kletterte er dann an der bereits heißen Außenfassade des Gebäudes nach unten, riss die Koppel daneben zu seinen Pferden auf, schwang sich auf den Rücken eines der Tiere und ließ sie dann ganz einfach laufen. Und so hat er dann in einem sicherlich wahren Höllenritt durch Schreie, durch Feuer und durch Rauch dann einen von den Flammen nicht betroffenen Stadtteil erreicht. Und auch er hatte seine Rettung nur den Pferden zu verdanken. Das große Feuer von Rom wurde durch starken Wind immer wieder neu entfacht und brannte tatsächlich 6 Tage und 5 Nächte lang. Unglaublich. Und erst als man dann einige Häuser für eine Feuerschneise abgerissen hatte, erst jetzt, also knapp nach einer Woche, konnte der Brand schließlich dann doch noch gelöscht werden. Nun, mit plötzlich so viel Platz in der Stadt, nun begann Nero seinen Traum zu verwirklichen. In einem Gebiet neben dem heutigen Kolosseum, einem Gebiet, das ja nur durch diesen Brand jetzt frei geworden war, da ließ er sich nun sein Domus Aurea bauen, sein goldenes Haus. Und damit hier nun keine Verständnisprobleme aufkommen, das Wort Haus ist hier eine wirklich glatte Untertreibung, denn es war ein Anwesen mit einer Fläche von unglaublichen 300 Hektar, 25 Mal so groß wie das Kolosseum. Ein Anwesen mit 300 Zimmern, mit einem riesigen See, auf dem man sogar Boot fahren konnte. Und dazu hatte sich Nero natürlich ganz seinem Charakter entsprechend dort auch eine Kolossalstatue von sich bauen lassen. Unfassbare 35 Meter hoch. Dem gleich hohen und zu den 7 Weltwundern gehörenden Koloss von Rhodos nachgebaut. Neros Größenwahn, der fand hier einen entsprechenden Ausdruck. Er kannte nun kein Maß und kein Ziel mehr. Ja, natürlich hat Nero dann nach dem Brand auch Notunterkünfte bauen lassen und sich auch um die Nahrungsversorgung der Obdachlosen gekümmert. Er musste dies natürlich tun, denn das Vertrauen der Menschen zu ihm war stark geschwunden. Zu viele hatten seine Prätorianer immer wieder zu Beginn und auch während des Brandes mit Fackeln gesehen. Ja, und Gerüchte gerade gegen den Kaiser, die verbreiteten sich in Rom so schnell wie das Feuer selbst. So kam Nero, dieser dann nun auch Massenmörder, auf die Idee, die Schuld für den Brand auf diese jüdische Splittergruppe abzuwälzen, diese neue Sekte, die sich da Christen nannte. Und so wurden diese Christen dann zusammengetrieben, gefangen genommen und dann entweder in Tierfelle eingenäht und dann mit Pfeilen erschossen oder von wilden Hunden zerrissen. Oder aber Nero ließ sie in seinen Gärten ans Kreuz schlagen. Und diese Kreuze, die wurden dann angezündet, um seine Gartenanlagen in der Dunkelheit auch schön beleuchten und dazu auch singen zu können. Wie pervers kann eine Menschenseele doch sein? Nero, der hat sich selber ja immer als Künstler bezeichnet und so hat er dann auch mehrfach an Gesangswettbewerben teilgenommen, in Griechenland, in Kleinasien oder auch auf Sizilien. Und wehe, wenn ihm dann der erste Preis nicht zuerkannt wurde. Seine Prätorianer haben dann keinen der Preisrichter am Leben gelassen. Als Nero dann im Jahr 68 schließlich von eigener Hand starb, da sollen seine letzten Worte gewesen sein, welch ein Künstler geht mit mir verloren. Irgendwie unwirklich surreal. Tja. Und als dann nach Neros Tod und dem folgenden blutigen Dreikaiserjahr nur 5 Jahre später von den gerechten Kaisern Vespasian und seinem Sohn Titus dann dort das größte Amphitheater aller Zeiten, das Flavische Amphitheater, errichtet wurde, da hat man dann bei dieser Riesenstatue das Gesicht Neros durch das fiktive Gesicht des Sonnengottes ersetzt und dann die Statue mit 24 Elefanten neben dieses Amphitheater gestellt. Und genau nach dieser Kolossalstatue hat dann das Flavische Amphitheater auch seinen bis heute gültigen Namen erhalten, das Kolosseum. Und so, mit diesem Namen, ist zumindest ein kleiner Teil dieses so verruchten Kaisers auch heute noch in aller Munde und auch weltweit bekannt. Und den Makel des Brandstifters, ja, den ist Nero auch über 2000 Jahre bis heute nie mehr losgeworden. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.